Herzlich willkommen zum Podcast der Ecclesia Bielefeld. Falls du heute das erste Mal reinhörst, wollen wir dich wissen lassen, dass du geliebt bist. Wo auch immer du gerade bist, wir hoffen, diese Predigt ermutigt dich. Diese Woche hörst du eine Predigt von Pastor Christian Kruse.
Wir lesen in 1. Timotheus 6, da schreibt Paulus an einen jungen Pastor namens Timotheus, Folgendes. Er sagt, hey Timotheus, den Reichen in deiner Kirche. Okay, darf ich kurz fragen, wer von euch ist reich? Ja, wenn du dich nicht gemeldet hast, geh bitte und hör die Predigt nochmal von letzter Woche Sonntag. Du wirst lernen, dass du unglaublich reich bist und dass dieser Text eigentlich von dir spricht. Er sagt, den Reichen musst du einschärfen, sich nichts auf ihren irdischen Besitz einzubilden und sich nicht auf etwas so Unsicheres wie Reichtum zu verlassen. Sie sollen vielmehr auf Gott hoffen. Okay, Paulus sagt nicht, hey Timotheus, sag den Reichen in deiner Kirche, sie sollen aufhören, reich zu sein und ihr ganzes Geld verspenden, sondern er sagt, hey, sag den Leuten in deiner Kirche immer wieder, sie sollen ihr Herz nicht an ihr Geld hängen. Okay, Gott hat nichts dagegen, dass du reich bist. Gott hat auch nichts dagegen, dass du Dinge besitzt. Guck mal, wir lesen weiter. Denn Gott ist es, der uns mit allem reich beschenkt, damit wir es genießen können. Mit anderen Worten, Gott hat dich reich werden lassen. Und nicht, damit du ein schlechtes Gewissen hast, sondern damit du dein Reichtum genießt. Aber an Folgendes müssen wir trotzdem immer wieder erinnert werden. Sie sollen Gutes tun und gerne von ihrem Reichtum abgeben, um anderen zu helfen. So werden sie wirklich reich sein, hier haben wir unseren Titel her, und sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen. Okay, unterstreich mal, wenn du hier unsere Crowd bist, die Notiz macht oder so, unterstreich mal, sich ein gutes Fundament für die Zukunft schaffen. Weil darum wird es heute gehen. Okay? Um das wahre Leben zu gewinnen. Meine Predigt heute heißt todsichere Geldanlagen. Okay, was der Paulus dem Timotheus hier sagt, ist, hey, Timotheus, bring deiner Kirche mal etwas über Geld bei. Erklär ihnen mal, dass jedes Geld, das fürs Reich Gottes eingesetzt ist, nicht verloren geht. Dass jedes Geld, das sie nehmen, um großzügig zu sein, um Menschen zu segnen, um Gott zu lieben und Menschen zu lieben, dass es kein Geld, das verschwendet ist. Sondern es hat einfach nur den Ort gewechselt. Und zwar von dem irdischen Kontofach hinein ins himmlische Bankkonto. Okay, und das ist etwas, das die Bibel uns immer wieder erzählt. Okay, Jesus sagt das hier in Matthäus 6. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel. Okay, du kannst reich werden im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und stehen, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. In Lukas 18 sagt Jesus zum reichen Jüngling, er sagte zu ihm, eins fehlt dir noch, verkaufe alles, was du hast und verteile den Erlös an die Armen und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Okay, Schätze im Himmel. Jesus sagt, hey, nimm dein Geld und segne jemanden und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Paulus sagt, hey, erinnere die Kirche, sie brauchen Schätze im Himmel, ein sicheres Fundament und darum soll es heute gehen. Okay, ich will dir heute erklären, dass, oder uns neu ins Bewusstsein rufen, dass unser Leben viel weiter ist als das Leben hier auf dieser Erde. Und ich glaube, dass wenn wir diese Perspektive neu haben, dass unser Leben in die Ewigkeit hineinreicht und dass die Dinge, die wir hier tun, in die Ewigkeit hineinreichen, wir eine neue Art und Weise haben werden, um mit Geld und all diesen Besitztümern in unserem Leben umzugehen. Ich will dir jetzt mal einen Vers zeigen, der hat mich diese Woche so sehr beschäftigt. Und der zeigt uns so, wie urhart Paulus eigentlich drauf war. Ja? In 2. Korinther 5, schau mal, was er sagt. Er sagt, und doch sind wir voll Zuversicht und unser größter Wunsch ist, das Zuhause unseres irdischen Körpers verlassen zu dürfen und für immer daheim beim Herrn zu sein. Daher haben wir auch nur ein Ziel, so zu leben, dass er Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause oder noch hier in der Fremde sind. Okay, Paulus ist richtig hart drauf. Er sagt, hey Freunde, ich habe einen großen Wunsch in meinem Leben. Und zwar diese Erde zu verlassen, nicht diese Fremde hier zu verlassen, um zu Hause beim Herrn zu sein. Und er sagt, mein ganzes Leben setze ich da rein, dass ich das erreiche und ich renne diesem Ziel entgegen, wo ich endlich Jesus sehe. Und er sagt, das ist mein größter Wunsch. Und ich lag gestern Nacht, ich habe zu spät einen Espresso getrunken. Ich lag ewig wach in meinem Bett. Ja? Und ich musste so darüber nachdenken. Mein größter Wunsch ist es, diese Erde zu verlassen. Ich dachte so, ey, das ist irgendwie bei mir nicht so. Also ich muss dir sagen, ich liebe Jesus von ganzem Herzen und ich freue mich auf den Himmel. Ich habe auch keine Angst davor zu sterben oder so. Aber dass ich sage, hey, das hier ist die Fremde und der Himmel ist mein Zuhause, davon bin ich, um ehrlich zu sein, ganz schön weit entfernt. Weil die Erde fühlt sich für mich ganz schön doll nach Zuhause an und der Himmel fühlt sich für mich ganz schön fremd an, wenn ich drüber nachdenke. Und man macht sich das ja auch so gemütlich. Ich meine, es ist ja gar kein Vorwurf so. Ne? Das ist wichtig, dass du zu Hause hast und weißt, wo du hingehörst oder so. Aber man richtet sich so sein Leben ja irgendwie ein. Und man macht sich das so bequem. Man hat so seine Annehmlichkeiten, seine Routinen, seine Gewohnheiten, seinen Urlaub. Man hat diese Dinge. Jetzt haben wir 2 Kinder. Das ist so richtig nett. Die werden immer größer. Die Nächte werden besser. Meine Frau ist wunderschön. Ich liebe die voll. All diese Dinge, wisst ihr, das ist alles ganz wunderbar. Aber wisst ihr, man kann so sehr diese Erde zum Zuhause machen, dass man am Ende gar nicht mehr sterben will. Verstehst du? Weil das ist das, was Paulus sagt. Was Paulus sagt ist, hey, ich kann es gar nicht abwarten, wo mein letzter Herzschlag hier getan ist und ich endlich bei Jesus bin. Weil das hier ist für mich alles fremd. Er sagt, ich gehöre hier nicht her. Diese ganzen Dinge, das ist alles nicht mein Zuhause. Also um das jetzt mal richtig, in mir ist wirklich nichts, das sich nach dem Tod sehnt. So, ne? Nicht, dass du mich da falsch verstehst. Aber die Bibel warnt uns davor, diese Erde zu unserem Zuhause zu machen. Und sie sagt, hey, und erinnert uns immer wieder, hey, du hast ein anderes Zuhause. Dein Zuhause ist im Himmel. Mach's dir hier nicht so bequem, weil du gehörst hier nicht her. Und Paulus hat für diesen Moment gelebt. Und schaut mal, was er dann sagt. Er sagt, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Ich habe euch mal hier ein Anschauungsbeispiel mitgebracht. Ja, das habe ich hier vor Jahren schon mal gemacht, aber ich kenne keine bessere Art und Weise bis jetzt, dir das so zu erklären, okay, was ich meine. Wir müssen jetzt hier so ein bisschen... du brauchst so, wie heißt Transferleistung in der Grundschule? Du musst dir jetzt mal vorstellen, das hier ist quasi die Zeit, der Zeitstrahl deiner Existenz. Ja, stell dir vor, dieses Seil hier, das hört nicht nach 10 Metern auf, sondern das würde immer weitergehen, dreimal um die Erde, hier immer dran vorbeigehen. Es ist ein Seil, das ist unendlich lang. Und die Bibel erklärt uns, dass das dein Leben ist. Ja, das ist deine Existenz. Du wirst immer leben. Für immer. Du wirst nicht aufhören zu leben. Jeder von uns hat ein ewiges Leben. So. Dieses kleine rote Stückchen hier, ja, ist dein Leben auf dieser Erde. Verglichen mit der Ewigkeit sind diese 70, 80 Jahre oder wie auch immer du das, keine Ahnung, so, ne, wenn du dich gut ernährst, wirst du älter. Ich schätze mal mit 70 oder so gehe ich zu mehr. Verglichen mit der Ewigkeit, ist deine Zeit hier auf der Erde wirklich nur sehr klein. Gibst du mir recht? Was mich absolut fasziniert und erschreckt und in dieser Woche so bewegt hat, ist Folgendes. Warum um alles in der Welt ist unser gesamter Fokus auf diesem kleinen roten Stück? Warum sind wir verrückt? Ich meine, Paulus hat uns gerade eben erklärt hier in diesem Text, denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und wo wir Lohn erhalten für das, was wir oft in unserem Leben auf dieser Erde getan haben. Was er uns hier erzählt ist, dass dieses kleine rote Stück entscheiden wird, wie du die Ewigkeit verbringst. Und ich denke mir, hey, wenn das wahr ist, warum um alles in der Welt leben wir so, wie wir leben? Ich meine, ist es nicht dann völlig hirnrissig zu sagen, hey, ich muss sparen und sparen und sparen und sparen und sparen, damit ich am Ende dieses kleine Stück hier so angenehm wie möglich verleben kann? Ich meine, warum sagen wir, hey, das Ziel meines Lebens ist es, dass es so angenehm und bequem ist, wie es nur irgendwie geht, so viel Komfort und Luxus, wie es nur irgendwie geht, so viel in unsere eigene Tasche investiert, wie es nur wirklich geht. Ich meine, sind wir verrückt? wenn doch die Art und Weise, wie wir hier leben, bestimmt, wie wir in alle Ewigkeit leben werden. Warum nehmen wir nicht unser ganzes Leben und legen es nieder für Jesus und für seine Zwecke und für das, was er bewirken will auf dieser Erde? Ich meine, ich bin mir ganz sicher, dass wenn du meine Frau und mich kennenlernen würdest und du würdest auf unser Leben schauen, dann würdest du sagen, Krille, ihr seid dumm, dass ihr so lebt. Die Art und Weise, wie ihr mit Geld umgeht und sowieso mit eurem Besitz, ihr seid dumm. Das bringt euch Nachteile hier. Und ich würde dir einfach sagen, nee, du bist dumm. Du bist dumm, weil das bringt uns Vorteile hier. Verstehst du, was ich meine? So, wir sind so eingenommen von diesem kleinen roten Stück und Paulus sagt, hey, das ist genau, wie wir nicht leben sollen als Christen. Wir sollen immer bedenken, wir rennen einem Ziel entgegen. Der Moment, wo das hier abgebaut wird und wir bei Jesus sind und dort werden wir eine Ewigkeit sein. Und Paulus sagt, hey, lebt so, dass das, was du hier gelebt hast, dann später Sinn ergibt. Ich meine, angenommen, du würdest mir 1.000 Euro schenken. Ja? Ich hätte wirklich ganz, ganz viele Dinge, an die ich jetzt denken könnte, die mir richtig Spaß machen würden. Ich kann richtig gut 1.000 Euro ausgeben. Wer hat auch diese Gabe? Ich habe mir das schon gedacht. Pass auf, und ich hätte einige Dinge. Ich wüsste, ich könnte jetzt ein paar Dinge nennen, ich würde mir die sofort mit 1.000 Euro kaufen. So, wenn ich jetzt aber hieran denke, okay, und wenn das wirklich jetzt mal in mein Denken übergeht und mein Herz bewegt, dass das wahr ist, dann stellt sich ja mit diesen 1.000 Euro folgende Frage, beziehungsweise mit allem Geld, das ich habe, werde ich es aufwenden, um hier einen netten Moment zu haben, der sicherlich viel Spaß machen würde und ich hätte richtig viel Spaß mit 1.000 Euro? Oder nehme ich es und setze es ein, damit es hier einen Unterschied macht? Und das ist die Frage für alles, was wir haben. Für alles, was Gott uns anvertraut hat. Glaubst du nicht auch, dass wenn du irgendwann hier auftauchst, in diesem Moment, wo du vor dem Herrn stehst, glaubst du nicht auch, dass du es bereuen wirst, 80.000 Filme geguckt zu haben? Ich werde das bereuen. Also ich kann mir das gut vorstellen, dass ich mir denke, das war ein bisschen viel. So, ne? Und ich wünsche mir so, und das, was Paulus macht, das, was Jesus macht, davon ist die Bibel voll, dass wir das neu verstehen, hey, wir leben einmal und dann ist unser Leben vorbei. Und dann möchte Jesus uns beschenken, dass wir auf diese Art und Weise leben. Schau mal, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat. Weißt du, es kommt dieser Moment, da kommst du in den Himmel und Gott sagt, hey, jetzt will ich dich belohnen. Ne? Er wird sagen, hey, jetzt, du hast das so gut gemacht. Nun will ich dich belohnen für das, was du getan hast. Pass auf, dieses Gericht nennt sich der Richterstuhl Christi. Aber ich muss dir ganz kurz was erklären, damit wir die Dinge nicht durcheinander bringen. Die Bibel erzählt uns von zwei Gerichten, die es gibt im Himmel. Das eine ist das Gericht vor dem großen weißen Thron aus der Offenbarung. Das ist ein Gericht, vor dem wird jeder Mensch einmal stehen, angefangen von Adam und Eva bis hin in die letzte Generation. Jeder Mensch wird vor dem großen weißen Thron Gottes stehen. Und in diesem Gericht entscheidet es sich, ob du in den Himmel kommst oder in die Hölle. Und du musst dir das nicht so vorstellen, als wäre es da so ein Massivholzpodium und dann wird irgendwie eine riesen Gerichtsverhandlung über dein Leben gehalten, sondern die Bibel sagt, eigentlich geht das ganz schnell, weil es wird ein Buch aufgeschlagen, das Buch des Lammes, und es wird geguckt, ob dein Name drin steht. Und wenn dein Name da drin steht, dann kommst du in den Himmel. Und wenn dein Name da nicht drin steht, dann kommst du nicht in den Himmel. Die beste Nachricht, die ich heute für dich habe, das Schönste, was ich dir predigen kann, die bestgehaltenste Predigt, dein Name kann heute eingetragen werden in dieses Buch. Das ist das Schönste, was es gibt. Weißt du, und zwar nicht durch die Tatsache, dass du endlich mal die Ekklesia besucht hast. Auch nicht dadurch, dass du jetzt anfängst, fromm zu sein und die Bibel zu lesen und zu beten. Sondern dein Name wird hineingeschrieben in das Buch des Lammes, in dem du annimmst, was Jesus getan hat, als er auf diese Erde gekommen ist. Dass er am Kreuz gestorben ist für die Sünden der Welt. Dass er die Gotttrennung aufgehoben hat, sodass der Mensch in Gemeinschaft mit Gott sein kann. Das ist ein Geschenk. Weihnachten ist ein Geschenk. Und die Frage ist, wirst du es annehmen? Und wenn du es annimmst und sagst, Jesus sei der Herr meines Lebens, ich empfange deine Vergebung, sei du mein Gott, ich bin dein Kind, dann wirst du hineingeschrieben in das Buch des Lammes. Das ist alles. Du nimmst eine Gnade an, die dort für dich ist. Okay, und wenn du dieses Gericht erlebt hast, dann erlebst du den Richterstuhl Christi. Wenn du dieses erste Gericht nicht bestehst, dann wirst du das zweite auch niemals erleben. Aber nachdem du quasi gefunden wurdest in diesem Buch, sagt Gott, hey, und jetzt will ich dich belohnen. Jetzt will ich dich belohnen für das, was du getan hast. Und nicht, du darfst jetzt beim Richterstuhl auch nicht irgendwie an Gericht denken, sondern es ist eher so ein Preisrichter. Okay, wie bei den Olympischen Spielen so. Ne? Diese Preisrichter beim Turmspringen, die haben jetzt keine Lieblingsturmspringer, sondern die bewerten einfach nur die Performance. So, ne? Die sagen einfach, hey, das hast du richtig gut gemacht. Und der andere Turmspringer, der es total verbaselt hat, der ist dann nicht traurig, weil ein anderer besser war. Sondern es wird für alle gejubelt, einige waren nur besser. Okay, ich habe damals immer bei den Bundesjugendspielen die Siegerurkunde bekommen. Und Teilnehmerurkunde. Andere eine Ehrenurkunde. Wer von euch war Ehrenurkunde? Team Ehrenurkunde? Ein paar? Ja? Ich war einfach klein und dick und konnte nicht so schnell laufen. Und wisst ihr, mir war das klar. Okay, ich kriege eine Teilnehmerurkunde, ich konnte halt nicht so schnell laufen und all diese Dinge. Ich hatte andere Stärken. Und ich habe mich ja nicht geärgert darüber, dass andere viel besser waren. Sondern ich habe das gefeiert. Mir war das klar. Na klar kriegst du deine Urkunde. Du hast das ja auch verdient. So, du warst einfach besser. Das ist das Gericht. Ne, das ist nicht so, dass irgendjemand da neidisch sein wird auf den anderen oder so. Sondern es wird für alle geklatscht. Es wird für alle gejubelt. Aber einige kriegen eine Medaille. So, ne? Und die Bibel ist voll davon. Schau mal in Römer 10, 14, Vers 10. Woher nimmst du dir da noch das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verurteilen? Und du, woher nimmst du dir das Recht, deinen Bruder oder deine Schwester zu verachten? Wir alle werden einmal vor dem Richterstuhl Gottes stehen. So wird also jeder von uns über sein eigenes Leben vor Gott Rechenschaft ablegen müssen. Matthäus 16, Vers 27. Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in der Herrlichkeit seines Vaters kommen und jedem das geben, was er für seine Taten verdient. Hey, die Bibel ist voll davon. Die Bibel ist voll davon, dass Gott sagt, dass er dich belohnen möchte. Er möchte dich, weißt du, er wird sagen, hey, das, was du damals getan hast, das hast du richtig gut gemacht. Vielen Dank dafür. Da, wo du dich von mir hast gebrauchen lassen, als du das gegeben hast, als du das gemacht hast, als du diese Person angesprochen hast, das hast du richtig gut gemacht damals. Im Dezember 21, als du da zu dieser Familie, das hast du gut gemacht. Ich will dich dafür belohnen. Hey, das wird Hammer werden. Okay, da wird es keine Hard Feelings geben. So, du wirst nicht denken, oh Mann, ey, diese chinesische Schwester da aus diesem Arbeitslager kriegt jetzt hier voll den Lohn und ich nur ein bisschen oder so. Ne? Sondern wir werden alle jubeln, wir werden uns alle freuen und Gott wird uns alle belohnen. Ich meine, die Bibel hört so auf. Schau mal, einer der letzten Verse deiner Bibel. Da sagt Jesus, ja, ich komme bald und bringe jedem den Lohn mit, den er für sein Tun verdient hat. Pass auf, all diese Dinge jetzt, die du gehört hast, ja, die können uns alle in den falschen Hals kommen. Und dafür müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, weil hier geht es nicht um eine Werksgerechtigkeit. Weißt du, weil wir können jetzt dahin kommen, dass wir sagen, okay, dann muss ich jetzt noch mehr schuften und ich muss noch mehr tun und ich muss noch mehr arbeiten, damit Gott mich irgendwie am Ende mag. Okay, hierum geht es nicht. Deine Errettung, okay, hier geht es nicht um deine Errettung. Deine Errettung ist Gnade, es ist ein Geschenk, das du annimmst. Weil manche glauben, okay, es gibt zwei Lager. Du hast einmal das Lager Gnade, alles ist Gnade. Und dann hast du das Lager Werke, so, ne? Du musst noch mehr tun. Aber du musst verstehen, das sind nicht zwei getrennte Lager, das ist ein Lager. So, Gott braucht deine Werke nicht. Lass mich das nochmal sagen, Gott braucht deine Werke nicht. Du bist errettet allein durch Gnade. Aber die Welt braucht deine Werke. Okay, Gott nimmt dich an, du wirst sein Kind allein aus Gnade. Aber Gott sagt, hey, und jetzt, wo du schon mal auf dieser Erde bist, es gibt eine Menge zu tun. So, ne? Würdest du bitte einen Unterschied machen? Würdest du bitte dein Leben einsetzen, um Menschen zu gewinnen, die mich nicht kennen? Gott braucht deine Werke nicht für deine Errettung, aber die Welt braucht deine Werke. Schau mal deine Lücke hier. Du bist nicht gerettet aus Werken, sondern für Werke. Das ist etwas völlig anderes. Gott errettet dich nicht, weil du Dinge tust, sondern du tust Dinge, weil Gott dich errettet hat. Okay, weil du verstanden hast, okay, jetzt, wo ich sein Kind bin, vertraut er mir eine Mission an. Und diese Mission will ich für mein Leben leben. Okay, und so sagt er, hey, mein Kind, ich habe eine Aufgabe für dich. So, ne, tu Dinge. Und diese Dinge, die wir tun, die möchte er belohnen. Ich zeige dir nochmal einen Bibelvers, ja? In 1. Korinther 3, Vers 12. Da heißt es, das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Das ist genau, worüber ich eben geredet habe. Hey, dieses Fundament, die Grundlage für dein Christsein ist Jesus Christus. Okay, das Fundament ist gelegt. Errettung allein durch Glaube. Du nimmst ein Geschenk an. Das, allein die Gnade Gottes zählt. Dieses Fundament ist gelegt. Auf diesem Fundament stehst du. So, und jetzt schau mal, was passiert. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut. Okay, was danach passiert, nach deiner Errettung, ob er nun mit Silber, mit Gold, mit Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh baut, das wird nicht verborgen bleiben. Okay? Also wir bauen quasi auf diesem Fundament, auf unserer Errettung auf. Wir nehmen unser Leben und wir setzen es ein. Und wir fangen an zu bauen. Dann heißt es weiter, der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Werk bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität überprüft werden. Okay, eines Tages im Himmel, das sagt dieser Text, wird es heißen, hey, schaut mal, hier ist das Gebäude, das Krille mit seinem Leben gebaut hat. Hier sind die Dinge, die er getan hat. Und dann, sagt dieser Text gerade, wird Gott sagen, hey, und jetzt zündet es an. Ja? Jetzt prüft es mit Feuer, was für Motive dahinter waren. Mit welchen Materialien Krille gebaut hat. Und dann heißt es weiter, wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Okay, die Dinge unseres Lebens werden einer Feuerprobe unterzogen werden. Okay, deine Werke werden geprüft werden, bevor Gott sie belohnt. Und die Prüfung habe ich dir heute mitgebracht. Ist das nicht gut, zu wissen im Vorfeld, was da für ein Test auf dich zukommt? Ich meine, ich war immer ganz hilfreich, wenn mir jemand die Antworten eines Tests im Vorfeld gesteckt hat. So, ne? Und das ist eigentlich genau das, worum es jetzt geht. Es gibt drei Dinge, drei Fragen, anhand derer unsere Werke geprüft werden. Und ich will unbedingt, dass du da oben ankommst und deine Werke bestehen am Tag des Gerichts. Okay, drei einfache Fragen. Die erste Frage ist die hier. Habe ich es aus Liebe zu Jesus getan? Okay, das, was du getan hast auf dieser Erde für Gott und für Menschen, hast du es heraus aus Liebe zu Jesus getan? War deine Motivation die Liebe zu Gott? Oder hast du es für die Belohnung getan? Wenn du es für die Belohnung getan hast, wird es keinen Bestand haben. Alles, was zählt, ist, hast du es heraus aus Liebe getan? Schau mal, Offenbarung 2. Da sagt Jesus zu einer Kirche, ich weiß, wie du lebst und was du tust. Ich kenne deinen unermüdlichen Einsatz und deine Ausdauer. Na, ey, du bist echt nur am Schuften, du tust all diese Dinge. Doch einen Vorwurf muss ich dir machen. Du liebst mich nicht mehr so wie am Anfang. Und so will ich dich fragen, so dein Leben, ist es motiviert durch deine Liebe zu Jesus? Dein Dienst hier in dieser Kirche. So, ne, worauf geht es zurück? Ist es einfach, dienst du, bist du in einem Dreamteam, weil irgendwie alle in einem Dreamteam sind und weil du gelesen hast, man muss ja irgendwas tun und dann gibt es diesen Missionsauftrag? Oder bist du verliebt in Jesus, dass du sagst, hey Jesus, ich möchte mein Leben aus Liebe zu dir einsetzen, aus Dankbarkeit für das, was du für mich getan hast? Ich meine, warum gibst du? Gibst du, weil es diesen Bibelvers gibt, der Zehnte gehört dem Herrn? Oder gibst du, weil du dankbar bist, wie Gott dich in deinem Leben beschenkt hat? So, ne, und du überwältigt bist von der Gnade, die du erfährst. Okay, die Frage ist, liebst du Jesus? Die zweite Frage, die deine Werke prüfen wird, ist die hier. Wer sollte mir applaudieren? Wir lesen Matthäus 6. Hütet euch, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst habt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr zu erwarten. Wenn du zum Beispiel den Armen etwas gibst, lass es nicht vor dir her mit Posaunen ankündigen, wie es die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten geehrt zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn damit schon erhalten. Wenn du den Armen etwas gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was die rechte tut. Was du gibst, soll verborgen bleiben. Dann wird dein Vater, der ins Verborgene sieht, dich belohnen. Okay, die zweite Frage ist, wenn du etwas tust für den Herrn, für wen tust du das denn überhaupt? Tust du es wirklich für den Herrn? Oder tust du es, um gesehen zu werden? So tust du es, um Menschen zu beeindrucken? Bist du großzügig und freigebig, weil du von Gott hören möchtest, dass du es gut gemacht hast? Oder weil du irgendwie möchtest, dass Menschen das sehen und Menschen dir sagen, dass du es gut machst? Okay? Ich meine, wenn du darauf aus bist, Applaus von Menschen zu bekommen mit deinem Leben, die Art und Weise, wie du lebst, wenn es dir immer darum geht, Anerkennung zu bekommen von anderen Menschen, dann gebe ich dir jetzt einen guten Tipp. Genieße den Applaus. Genieße es, wenn Menschen dir applaudieren, weil es ist der einzige Lohn, den du bekommen wirst. Das ist, was die Bibelstelle uns sagt. Genieße es besser, weil das ist dein Lohn. Jesus sagt, du wirst keinen weiteren Lohn bekommen. Aber er sagt auf der anderen Seite, hey, deine Rechte sollen nicht wissen, was deine Linke tut. Lebe auf diese Art und Weise, dass du quasi den Applaus von Gott bekommst, dass du sein Wohlgefallen bekommst und nicht den Applaus von Menschen. Dass es dir nicht darum geht, gut dazustehen vor ihnen, sondern vor ihm. Ich will das so, ne? Ich will darum ankommen und ich will, dass Gott zu mir sagt, hey, gut gemacht, mein guter und treuer Knecht. Und das soll so eine Art und Weise sein, wie wir leben, und dann werden unsere Werke Bestand haben, wenn wir das für Gott tun und nicht für Menschen. Und das Dritte ist diese Frage, habe ich es aus Liebe zum Nächsten getan? Schau mal, wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, der Bibelvers ist urhart, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, okay, selbst wenn ich ein Märtyrer werde, sagt dieser Text, aber keine Liebe habe, dann nützt es mir nichts. Stell dir mal vor, du stirbst als Märtyrer und am Ende nützt es dir nichts. So wie bekloppt wären das. So, ne? Warum? Weil es geht um die Liebe. Die Frage, okay, hast du das aus Liebe zu Gott getan? Und hast du das, was du in deinem Leben getan hast, wie du Menschen gedient hast und Gott gedient, hast du es aus einer wirklichen Liebe zu anderen Menschen getan? Okay, hast du Menschen geliebt mit deinem Leben? Das ist eine Art und Weise, wie unsere Werke geprüft werden. Und ich will dir das so sagen, es gibt eine Art und Weise, beziehungsweise eine Sache, an die die Liebe, die wirkliche Liebe eines Christen immer denkt. Und zwar hieran. Weißt du, weil die Tatsache ist, nicht nur dein Leben ist ewig, sondern auch das Leben deines Nachbarn, deines Kollegen, deines Chefes, deines Bruders, sämtlicher deiner Freunde ist ewig. Und eine Sache, die wir niemals vergessen dürfen, ist, wahre Liebe denkt ständig an die Ewigkeit des anderen. Okay, an die Ewigkeit, an die Tatsache, dass es Menschen gibt, die in eine Ewigkeit gehen, in eine Ewigkeit getrennt von Jesus. Weißt du, und die wirkliche Liebe, die Jesus in unser Herz gelegt hat, die denkt darüber nach. Weißt du, wir als Christen, wir sind nicht einfach nur aufgefordert, höflich zu sein. Höflich sein ist keine Liebe. Weißt du, höflich sein ist sogar grausam, wenn unsere Höflichkeit uns nicht dahin bringt, dass wir mit den Menschen über diesen Moment reden. Okay? Wir als Christen sind auch nicht aufgefordert, irgendwie soziale Gerechtigkeit in dieser Welt herzustellen. Okay, das ist nicht die Kernkompetenz der Kirche, soziale Gerechtigkeit. Sondern was bringt denn eine soziale Gerechtigkeit, wenn du jemandem den Bauch voll machst, er aber danach in eine Ewigkeit geht, getrennt von Jesus? Okay, soziale Gerechtigkeit ist nichts wert ohne geistliche Gerechtigkeit. Geistliche Gerechtigkeit ohne soziale Gerechtigkeit ist keine Liebe. Okay, das heißt, beides, das geht Hand in Hand. Aber wir dürfen diesen Moment, die Liebe denkt immer an diesen Moment. Die Liebe denkt an diesen Moment, und wenn wir das verstehen, hey, mein Nachbar hat eine Ewigkeit. Und wenn er jetzt stirbt, dann geht er in eine Ewigkeit getrennt von Jesus. Ich verspreche dir, wenn du darüber nachdenkst, eine ganze Weile, dann wird das dein ganzes Leben verändern. Es wird die Art und Weise verändern, wie du betest, wie du auftrittst, so, ne? Wie du um Menschen ringst und wie du ihnen begegnest. Wenn du immer an die Ewigkeit der Leute denkst, von daher habe ich diese wirkliche Liebe zum Nächsten. Okay, ist mir das wichtig im Leben von anderen? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als Kirche diesen Fokus neu haben. Okay, dass wir neu echt radikal sind, wenn es um unsere Besitztümer geht, um unsere Finanzen. Weil wir wissen, hey, das geht weit über das hinaus, was wir hier leben. Gott gibt uns mit unseren Finanzen als reiche Kirche ein Werkzeug in die Hand, um die Welt zu verändern. Und die Frage ist, siehst du das? Okay, hast du diese Perspektive auf die Ewigkeit? Und ich dachte mir, ich gebe dir drei Punkte, die dir helfen werden, Schätze im Himmel zu sammeln. Okay, drei Dinge, wenn du sie lebst, wirst du dort um ankommen Und Gott wird sagen, hey, wow, ich habe so viel Lohn für dich vorbereitet. Good job. Das allererste ist das hier. Realisiere, Gott gehört eh alles. Okay, du musst das verstehen. Gott gehört alles. Das Haus, das du hast, gehört Gott. Das Auto, das du fährst, gehört Gott. Das Essen, das du isst, nicht nur dein Zehnter, 100%, dein Atem, alles, was du hast, gehört Gott. Okay, und wenn wir das wirklich verstehen, dann verstehen wir, dass wir eigentlich gar nichts besitzen, sondern höchstens verwalten. Okay, und dieser Gedanke, ich bin Verwalter, wird dein ganzes Leben verändern. Wenn du weißt, dass nichts von dem, was du hast, dir gehört, sondern Gott es dir anvertraut hat, damit du es gebrauchst, das wird alles verändern. Schau mal, David sagt das hier. Dir, Herr, gehören Größe und Kraft, Ehre und Hoheit und Pracht. Alles im Himmel und auf der Erde ist dein Eigentum. Er sagt, hey Gott, ich besitze gar nichts. Es gehört alles dir. Okay, dir gehören alle Herrschaft, du bist hoch erhoben als das Haupt über alles. Wisst ihr, wir haben zu Hause einen Süßigkeitenschrank. Und mein Sohn Paul liebt Süßigkeiten, wen wundert's so. Aber es kommt immer wieder vor, dass er quasi fragt, hey Papa, kann ich eine Süßigkeit haben? Und immer wieder sage ich, na klar kannst du eine Süßigkeit haben. Das ist auch nicht so, der ist so ein langer, dünner Typ. So, ne? Das kann ich mich auch Süßigkeiten essen. Also jedenfalls kriegt er dann eine Süßigkeit und dann glotzt er irgendwas, guckt sich Paw Patrol an oder so, was man halt so als Vierjähriger gerade so macht, ja. Und manchmal kommt es vor, dass ich dann neben ihm sitze und er snackt so seine kleine Süßigkeitentüte mit Gummibärchen. Und dann sage ich zu ihm, hey Pauli, kriege ich ein Gummibärchen ab? Und wisst ihr, was er fast immer sagt? Nein. Okay? So. Und dann sage ich zu ihm, Pauli, weißt du, du hast hier jetzt etwas ganz Wichtiges nicht verstanden. Diese Gummibärchen gehören mir. Weißt du, das hat der Typ nicht verstanden. Was dieser Junge nicht verstanden hat, ist, dass er nicht seine Gummibärchen isst. Diese Gummibärchen kamen aus meinem Schrank. Dieser Schrank steht in meinem Haus. Okay? Alles, was er besitzt, haben wir mit meinem Geld gekauft. So, was er nicht verstanden hat, ist, diese Gummibärchen gehören nicht ihm. So, und was ich ihm immer wieder erkläre, ist, Pauli, ich habe die Macht, sie dir wegzunehmen. Okay? Nicht nur, dass sie mir gehören, ich kann sie mir auch zurücknehmen. Weißt du, dass das ein unglaublich befreiender Gedanke ist, wenn du das in deinem Leben verstanden hast, dass nichts, was du hast, dir gehört? Weißt du, wenn du Gott gibst von deinem Geld, dann ist das nicht großzügig. Das gehört ihm. Verstehst du das? Du kannst nicht Gott irgendwas geben. Es gehört alles ihm. Wenn Gott also sagt, er gibt mir 10% zurück, dann hat das nichts mit Großzügigkeit zu tun. Es gehört ihm. Wenn er dir sagt, hey, gebrauche das Geld, das du hast und segne Menschen und sei großzügig und hinterlass Segensspuren, dann hat das nichts mit dir zu tun, dass du so ein toller Mensch bist, sondern dass du ein guter Verwalter bist, dass du das verstanden hast, Gott, alles, was ich habe, gehört dir. Und deshalb, wenn du das verstanden hast, dann tu das Zweite. Gebrauche alles für seine Absichten. Weil nun stellt sich eine ganz andere Frage für dein Leben. Und zwar, du wirst jetzt ständig die Frage stellen, Gott, wie soll ich das gebrauchen? Preis dem Herrn, Gott, morgen ist Montag, wie soll ich deinen Montag gebrauchen? Wie soll ich die Zeit gebrauchen, die du mir morgen gibst? Wie soll ich den 20 gebrauchen in meiner Hosentasche? Okay, wie soll ich mein Auto gebrauchen, mein Haus gebrauchen? Wie können wir als Familie gebraucht werden? Wie willst du uns einsetzen? Wie kannst du mich gebrauchen, Herr? Und wir nehmen unser ganzes Leben und setzen es ein als Werkzeug für Gott. Weil du bist kein Besitzer, du bist ein Verwalter. Und Gott will dich belohnen eines Tages, wie gut du darin warst, Dinge zu verwalten. Okay, du musst das wissen. Gott schaut. Und findest du nicht auch, ich meine, die Bibel, die erzählt so viel darüber, dass Gott dich segnen wird. So, die Bibel erzählt in Malachi 3, dass wenn du Gott gibst, so er die Schleusen des Himmels über dir aufmacht. Und ich meine, wenn du Gott wärst, würdest du das nicht auch machen? Wenn du Leuten etwas anvertraust, okay, und er hat uns viel anvertraut, und dann gibt es diese eine Gruppe von Menschen, die nimmt es und sie setzt es ein, okay, und sie ist großzügig und sie gibt. und sie unterstützt Missionare und sie unterstützt Dinge und so weiter und so weiter und so fort. Und sie versteht sich als Verwalter und sie setzt ein und setzt ein. Ich meine, würdest du dieser Gruppe von Menschen nicht noch viel mehr geben? Ist es nicht absolut logisch, dass Gott sagt, hey, über diesen Menschen öffne ich die Schleusen des Himmels und beschütte sie mit Segen? Würde ich auch machen. Wäre ich Gott, ich würde die ganze Zeit denken, hey, wenn du das tust mit dem, was ich dir gebe, natürlich kriegst du mehr. Du kriegst viel mehr. Aber wenn Leute festhalten und bunkern und horten, ist das nicht auch gleichzeitig klar, dass Gott sich dreimal überlegt, ob er gibt? Und deshalb, die Bibel sagt, hey, wenn du das Geben ist seliger als Nehmen, du wirst gesegnet sein, wenn du Dinge für Gottes Absichten tust. Schau mal, in Matthäus 10 lesen wir, wer einen meiner unbedeutendsten Jünger auch nur mit einem Schluck kalten Wasser erfrischt, weil dieser zu mir gehört, der wird seinen Lohn erhalten. Darauf könnt ihr euch verlassen. Jesus sagt, hey, wenn du sowas wie ein kaltes Glas Wasser gebrauchst für meine Absicht, okay, für meine Zwecke verwendest, Gott sagt, hey, ich lass mich nicht lumpen. Ich sehe, was du auf dieser Erde für mich tust. Ich sehe das ganz genau. Du wirst belohnt werden. Von daher lasst uns so mit dem dritten Punkt in diese Woche gehen. Lebe mit der Ewigkeit im Fokus. Okay, lasst uns das nicht vergessen. Freunde, die Bibel erzählt uns, uns ist allen gegeben, einmal zu leben und dann das Gericht. Okay, wir gehen alle in die Ewigkeit. Und wir sollten es nicht vergessen, dass es keinen Sinn macht, so sehr im Hier und Jetzt zu wohnen, sondern unseren Blick auf den Himmel zu richten. Schau mal, was Paulus sagt an diese Kirche in Philippi. Er sagt, hey, viele leben ganz anders. Ich habe euch schon oft vor ihnen gewarnt. Und auch jetzt kann ich nur unter Tränen von ihnen reden. Sie sind Feinde des Kreuzes Christi. Sie enden im Verderben. Ihr Gott sind ihre Begierden. Und sie sind stolz auf Dinge, für die sie sich schämen müssten. Das Einzige, was sie interessiert, ist diese irdische Welt. Paulus sagt, hey, diese Leute, die nur an hier und jetzt denken, an ihren Bauch, sagt Paulus in einer anderen Übersetzung, wie die so, dieses Besitzen und die Begierden. Er sagt, hey, eigentlich, das sind Feinde des Kreuzes. So, wir dagegen, okay, wir sind Bürger des Himmels. Und vom Himmel erwarten wir unseren Retter, unseren Herrn Jesus Christus. Paulus sagt, hey, vergiss das nicht. Okay, du gehörst hier nicht her. Das ist nicht dein Zuhause. Dein Zuhause ist bei Jesus. Lebe so. Lebe wirklich mit diesem Ziel vor Augen. Okay, du gehst in die Ewigkeit und du wirst eine Ewigkeit dort sein. Wie kannst du dein Leben einsetzen, damit es einen Unterschied macht, der in die Ewigkeit hineinreicht? Das wird dein ganzes Leben verändern. Wenn du heute hier bist und du bist dir nicht sicher, dass dein Name geschrieben ist im Buch des Lebens, dann will ich unbedingt, dass du mit einer großen Gewissheit diesen Raum verlässt. Weil, um ehrlich zu sein, du weißt nicht, wann dieser Punkt gekommen ist. Vielleicht bist du hier und du sagst, hey Grille, ich bin noch so am Überlegen mit Gott, ich weiß nicht ganz, ich brauche noch Zeit und so. Ich meine, nimm dir deine Zeit, aber um ehrlich zu sein, wir wissen nicht, ob du diesen Tag machst. Keiner von uns weiß es. Und deshalb, denk an diesen Moment. Okay, denk an diesen Moment, wo dein Leben zu Ende ist. Und stell dir die Frage, hey, weiß ich, dass ich in den Himmel gehe? Weiß ich, dass ich bei Jesus sein werde? Und wenn das heute bei dir irgendwie eine Frage noch ist, dann glaube ich ganz fest, dass ich das nun ändern kann, dass gleich dieser Moment kommen wird, wo Gott dir diese Gewissheit in dein Herz legt. Ich möchte, dass du rausgehst in dem Wissen, ich bin ein Kind Gottes. Okay, alles, was ich jetzt tue, das hat nicht mehr mit Himmel und Hölle zu tun, weil ich weiß, ich komme in den Himmel. Und nun möchte ich mein Leben einsetzen für Jesus und diese Welt verändern. Okay, lass uns mal alle die Augen zumachen. Weil wenn du das jetzt tun willst, wenn du das jetzt erfahren willst, wie Jesus in dein Leben kommt und dein persönlicher Retter wird, dann lade ich dich ein Gebet mit mir zu sprechen. Weißt du, in diesem Gebet, es geht nicht um die Richtigkeit der Worte, es geht um die Ernsthaftigkeit und Aufrichtigkeit deines Herzens. Trotzdem helfe ich dir so ein bisschen mit den Worten. Okay, lass uns mal gemeinsam beten und vielleicht geben wir alle mal ein bisschen Gas und machen das so zum gemeinsamen Gebet unseres Herzens und sagen, Herr Jesus Christus, heute empfange ich, was du am Kreuz für mich getan hast. Danke, dass du für mich gestorben bist, damit ich Leben habe in Ewigkeit, in deiner Gemeinschaft. Danke, Jesus, für deine Liebe, die ich jetzt empfange. Danke, dass meine Zukunft bei dir sicher ist. Nicht einfach nur, weil ich ein guter Mensch bin, sondern weil du ein guter Gott bist, der mich rettet aus meiner Finsternis und meinem Verlorensein. Und so bringe ich dir mein Leben. Sei mein Gott. Ich will dein Kind sein. Und ich werde für dich leben, bis wir uns sehen in der Ewigkeit. Im Namen Jesu. Amen. Komm, wir geben mal Jesus einen riesen Applaus für alles, was er getan hat.
Danke, dass du dabei warst. Mehr Informationen über die Ecclesia Bielefeld findest du auf bielefeld.church.